daraus ist ja auch das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit entstanden, was aber wiederum eigentlich zu einer Dominanz rechtsextremer Strukturen geführt haben. Weil wenn ich eine Ideologie habe, die per se von der eigenen Überlegenheit ausgeht und eine Gewaltbereitschaft hat gegenüber Andersdenkenden oder eben Menschen, die als Feinde markiert werden, dann ist das klar, dass die ihr Überlegenheitsdenken ausleben werden, indem sie andere Menschen verdrängen. Und das ist das, was passiert ist und wohin das geführt hat. Das haben wir letzten Endes ja auch am NSU gesehen. Wir hatten 2015/16, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, hatten wir den sogenannten Sommer der Migration. Seitdem ist Zuwanderung eins der bestimmenden Themen und auch immer wieder geframed als etwas, was begrenzt werden muss, von dem eine Gefahr ausgeht. Und das geht ja über verschiedene politische Lager hinweg. Das heißt, wir haben jetzt die 14-Jährigen, 15-, 16-Jährigen, die in den letzten 10 Jahren dauerhaft mit diesem Framing groß geworden sind. Und es bleibt ja trotzdem haften, selbst wenn man in einem liberalen, demokratischen Haushalt aufwächst, wenn man das 10 Jahre lang jeden Tag hört, bleibt irgendwas davon hängen bei einem.
So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode 65. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute mir mal ein etwas, also die Themen sind ja irgendwie alle seriös, aber ein etwas ernsthafteres Thema ausgesucht, nämlich auch anders bezogen tatsächlich, das Thema Rechtsextremismus. Es ging jetzt vor ein paar Wochen durch die Presse, dass die Jugendorganisation des sogenannten Dritten Wegs vor den Schulen aktiv ist und Jugendliche anspricht. Und ganz allgemein ist es ja sowieso ein gesellschaftliches Thema, nicht nur im Moment, sondern schon seit längerem. Und zeigt sich auch immer wieder an den Schulen, weshalb ich mich freue, einen Termin für diesen Podcast bekommen zu haben. In der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und mir gegenüber sitzt Anna Schmidt. Hallo Frau Schmidt.
Hallo Herr Fechner.
Ich freue mich, dass Sie da sind, beziehungsweise dass ich hier in Ihren Räumlichkeiten sein darf und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Was ist die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus?
Wir sind ein Projekt, das seit 20 Jahren oder seit über 20 Jahren hier in Berlin Menschen berät zum Umgang mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, mit dem Erstarken der AfD auch viel zu Rechtspopulismus und in den letzten Jahren zu Verschwörungserzählungen. Wir sind senatsfinanziert und ja, haben den Auftrag, alle Menschen in der Stadt, Institutionen, Vereine zu unterstützen. Wir arbeiten so ein bisschen nach dem Dreiklang wahrnehmen, deuten, handeln. Das heißt, wir versuchen, die Menschen einerseits zu sensibilisieren für diese Erscheinungsform, dass sie es besser erkennen, aber dann auch die Frage des Deutens, also des Einordnens, womit habe ich es zu tun? Ist das vielleicht eine alltagsrassistische Aussage oder sind es wie beim Dritten Weg Menschen, die ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben? Und nicht zuletzt legen wir auch immer einen Fokus auf die Handlungssicherheit. Das heißt, die Menschen sollen in ihrem Alltag, in der ganz konkreten Situation, in der sie sind, befähigt werden, mit den verschiedenen Herausforderungen einfach selbstständig umzugehen und sicherer umzugehen. Wir sind auch organisiert in einem Bundesverband. Wir haben also in jedem Bundesland Schwesterprojekte, die auch dort vor Ort dann ansprechbar wären, wenn es Fragen gäbe.
Okay, Sie sind aber ein freier Träger hier.
Wir sind ein freier Träger, genau. Wir sind keine staatliche Einrichtung, sondern nur vom Land Berlin finanziert.
Okay, dieses mobil in mobiler Beratungsstelle impliziert, dass Sie sozusagen draußen unterwegs sind. Also die Leute kommen nicht zu Ihnen, wenn sie ein Anliegen haben, sondern Sie fahren hin.
Genau, also doch, die Leute kommen zu uns, wir arbeiten nachfrageorientiert, also wir setzen voraus, dass sich Leute erstmal mit dem Problem überhaupt auseinandersetzen wollen, sonst bringt es nicht, sie zu beraten, wenn es kein Interesse gibt, was zu verändern. Das Mobil bezieht sich aber darauf, dass wir dann eher zu den Leuten hinfahren, weil wir sozialräumlich sehr fokussiert arbeiten, das heißt, wir gucken immer, welche Akteure sind in den Kiezen, in den Bezirken vor Ort auch vorhanden, gibt es Netzwerke, die man aktivieren kann, gibt es Ansprechpersonen in den Bezirken oder vor Ort, die man vielleicht mit einbeziehen kann, weil besser ist es immer, wenn mehrere zusammen agieren und man nicht alleine handeln muss.
Sie sind auch viel in Schulen unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie funktioniert das? Also die Schulleitung zum Beispiel tritt dann an Sie heran und sagt, wir haben hier einen Gesprächsbedarf. Und wie funktioniert das denn? Sie fahren dann direkt hin und führen dann Vorgespräche oder?
Genau,
also, nehmen Sie mich mal ganz kurz ein Stück weit mit auf diesen Prozess.
Also, wie klassischerweise ein Beratungsfall bei uns abläuft, ist, wir kriegen einen Anruf oder eine E-Mail und die Beratungsnehmenden bleiben jetzt Beim Beispiel Schulleitungen schildern uns erstmal grob das vorliegende Problem. Dann gucken wir, welche Kollegen und Kolleginnen das bei uns im Team übernehmen können. Wir haben alle so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Also es gibt Kollegen, die sich mehr mit Antisemitismus beschäftigen, dann andere wie ich, die den Schwerpunkt im Bereich Schule, aber auch Rechtsextremismus und Sport haben. Und so gucken wir, was ist das Problem, welche Leute können am besten auch unterstützen und beraten. Dann wird oft ein Vorgespräch geführt, um so ein bisschen auch nochmal herauszuhören, wie die Situation vor Ort genau ist, ob es das erste Mal ist, ob es wiederholte Vorfälle an der Schule gab. Und dann gehen wir in der Regel in ein erstes Beratungsgespräch. Das sind dann so bis zu 2 Stunden, die wir uns Zeit nehmen, dann auch gerne vor Ort und eben anfangen, die Situation mit den Leuten zu analysieren und dann zu gucken, okay, wo sind Ansätze, wo können sie jetzt direkt aktiv werden, wo braucht es vielleicht noch weiteres Wissen, wo braucht es noch ein bisschen mehr Handlungssicherheit. Es kann sein, dass sich dann nochmal ein Workshop anschließt, zum Beispiel, dass die sich wünschen im Kollegium, wir hätten gerne nochmal einen Workshop zum Umgang mit rechten Parolen, wie wollen das üben, wie reagiere ich eigentlich, wenn mitten im Unterricht auf einmal eine rassistische Aussage fällt. Und so schauen wir immer ganz genau, was brauchen die Leute vor Ort, was wünschen die sich von uns und danach wird dann das Angebot sozusagen auch unterbreitet.
Okay, also jetzt haben Sie das Beispiel aufgemacht, Sie arbeiten mit einem Kollegium zusammen. Gehen Sie auch in die Schulklassen?
Wir arbeiten nicht wir arbeiten nicht mit Schülern und Schülerinnen, weil da ist immer dieses Element der Freiwilligkeit total schwierig. In der Regel sind nicht alle in der Klasse bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Oft werden wir auch feuerwehrmäßig gerufen und dann mit einer Klasse zu arbeiten, wo es schon Vorfälle gab und die Person, die sich eventuell rassistisch oder antisemitisch geäußert hat, ist in dem Workshop Bedarf einfach anderer Methoden. Wir haben als mobile Beraterin ganz unterschiedliche Hintergründe, aber eigentlich niemand von uns kommt jetzt direkt aus dem pädagogischen Bereich. Das heißt, unser Anliegen ist auch eher dann die Lehrkräfte zu stärken. Was wir durchaus gelegentlich machen, ist, dass wir zum Beispiel mit Schule ohne Rassismus AGs zusammenarbeiten. Also wenn es da wirklich interessierte Schülerinnen gibt und die wünschen sich einen Workshop zum Thema, würden gerne mal mit uns über ein Thema reden, dann gehen wir da gerne hin, weil da ist wieder die Freiwilligkeit, das Interesse, das wir für unsere Arbeit brauchen, vorhanden.
Okay. Kostet das Geld für die Teilnehmenden oder für die Anfragenden?
Nee, zum Glück nicht durch die Finanzierung vom Land Berlin.
Okay.
Also egal, ob wir jetzt nur einmal für ein Beratungsgespräch kommen oder Schulen zum Beispiel auch mal über einen Jahr begleiten oder ähnliches. Unser Angebot ist die ganze Zeit kostenneutral.
Okay. Also es hätte sein können, gibt ja manchmal auch Angebote, wo man sagt, wir erheben einen eigenen Beitrag oder einen eigenen Anteil nochmal.
Okay. Also das wäre nur der Fall, wenn es jetzt überregional wäre. Also mit der Hauptstadtlage in Berlin kann es ja auch sein, dass zum Beispiel die Bundesvereinigung der Schulsozialarbeiterinnen uns anfragt. Und das wäre dann schon der Moment, wo wir einen Honorar nehmen würden für unsere Tätigkeit, weil das einfach ja über unsere normale Arbeit hinausgeht.
Okay. Sie sind, habe ich soweit rausfinden können, Juristin und Beraterin hier im Haus.
Genau. Ich habe das erste juristische Staatsexamen.
Okay, wie sind Sie denn hier gelandet?
Ich habe schon während meines Studiums, war ich relativ viel politisch aktiv in der Jugendorganisation und hatte ein großes Interesse an Bildungsarbeit, habe Gedenkstättenfahrten konzipiert und geleitet, habe danach auch eine ganze Weile im Bildungsbereich gearbeitet, vor allen Dingen im Bereich Umgang mit rechten Aussagen, also Argumentationstrainings. Und bin darüber letzten Endes bei der mobilen Beratung gelandet. Und ja, einfach in den ersten Jahren hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich es unglaublich spannend finde, mit LehrerInnen zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen auch mit angehenden Lehrkräften. Also wir sind sehr stark mittlerweile im Rahmen der schulpraktischen Seminare hier in Berlin eingebunden, weil da oft noch die Zeit eher da ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und schon die LehramtsanwärterInnen machen eben Erfahrung mit diesen Herausforderungen, mit Rechtsextremismus und Rassismus in der Schule. Und so habe ich mich über die 6 Jahre, die ich dabei bin, immer mehr spezialisiert in diesem Bereich.
Wow. Lassen Sie uns mal bitte, ich würde ganz gerne am Anfang erstmal vielleicht so eine Begriffsklärung vornehmen. Und vielleicht schon eine Begriffsabgrenzung. Was ist Rechtsextremismus? Also der Begriff ist ja heute auch stark in der Diskussion an sich, ne? Und in der Deutung.
Genau, also es gibt einfach auf Rechtsextremismus, es gibt verschiedene Definitionen, je nachdem auch so ein bisschen aus welcher Richtung man guckt. Wir gehen von einer relativ weit gefassten Definition aus. Also für uns ist Rechtsextremismus erstmal sowohl eine Einstellung als auch eine Handlung. Also ist ein Verhalten. Manchmal ist es eben nur die Einstellung, manchmal zeigt es sich in Wahlverhalten, in Gewalt gegenüber Menschen, die als Feinde markiert werden. Genau. Und wenn wir uns auf der Einstellungsebene damit beschäftigen, sehen wir halt drei Elemente, die ganz klar geteilt werden über alle Rechtsextremismus-Definitionen. Das ist einmal die Vorstellung von der Ungleichwertigkeit menschlichen Lebens. Also da spielt Rassismus, Antisemitismus zum Beispiel eine Rolle. Es ist die Vorstellung, es gebe ein ethnisch homogenes Volk. Und das sowohl als eine rückwärtsgewandte Vorstellung, also das hätte es mal gegeben, als auch eben, und das hat man jetzt zum Beispiel auch nochmal bei den Geheimplänen aus Potsdam, die bekannt wurden, gesehen, als eine Zielvorstellung, wo Rechtsextreme wieder hinwollen. Sie wollen wieder zu einem ethnisch homogenen Volk hin. Und als letztes auch eine antiliberale Einstellung, wo das Individuum keine Rolle spielt, sondern die Gemeinschaft ist das Einzige, was zählt. Und da sehen wir dann zum Beispiel auch eben Behindertenfeindlichkeit, dass Menschen anhand Kriterien wie Leistungsfähigkeit für die Gesellschaft einsortiert werden, also Sozialchauvinismus, aber auch LGBTIQ-Feindlichkeit. Auch die Geschlechterrollenvorstellungen gehören da rein. Es geht nicht um individuelle Lebensentwürfe, sondern Männer haben die Ernährer zu sein, das Vaterland zu verteidigen und Frauen diejenigen, die die Kinder zur Welt bringen und quasi die kulturelle Prägung weitergeben. Da gibt es keine eigenen individuellen Interessen. Und als letzter und wichtiger Aspekt ist für uns auch immer zu betonen, dass Gewalt immer mindestens akzeptiert werden muss. Also es gibt keine rechtsextreme Vorstellung ohne zumindest eine Akzeptanz von Gewalt. Weil wenn ich irgendwann wieder ein ethnisch homogenes Volk haben möchte in Deutschland, dann geht das nur über die gewaltvolle Verdrängung von Menschen.
Dann sind wir bei der, Zitat, wohltemperierten Grausamkeit.
Zum Beispiel, ja,
da genau. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Okay, das sind jetzt sozusagen die Merkmale des Rechtsextremismus, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Vielleicht mal ganz kurz zur Abgrenzung. Also viele von den Punkten, die Sie jetzt genannt haben, findet man ja auch in, ich sag mal, anderen extremistischen Strömungen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel gucke auf den religiös motivierten Extremismus, finde ich ja tatsächlich ähnliche Herangehensweisen, Denkweisen. Wie grenzt man das ab?
Es gibt in vielen verschiedenen Strömungen einfach ideologische Überschneidungen. Das haben alle Einstellungen, die von der Überlegenheit des eigenen ausgehen und das Fremde abwerten, immer zusammen. Es sind dann halt unterschiedliche Begründungsmuster an der Stelle. Es sind teilweise dann aber auch unterschiedliche Vorstellungen, wie das Land geführt werden soll oder ähnliches. Also wenn man zum Beispiel zum Rechtspopulismus nochmal abgrenzt, ist da ja durchaus immer noch eine Bezugnahme auf eine Demokratie vorhanden, auch wenn die eigentlich ausgehöhlt werden soll. Also parlamentarische Demokratie soll ausgehöhlt werden, wohingegen im Rechtsextremismus auch durchaus eine Diktatur vorstellbar ist. Es gibt immer Überschneidungsmengen zwischen den verschiedenen Weltanschauungen letzten Endes.
Ich frage jetzt deswegen, weil wir erleben ja tatsächlich diese extremistischen Strömungen gerade in sozusagen aus mehrerlei Sicht. Und man würde dann sicherlich anders, ich sag mal, arbeiten müssen, wenn man jemanden hat, der sich sozusagen islamistisch radikalisieren lässt oder jemanden, der sich rechtsextremistisch radikalisieren lässt. Deswegen da ist wirklich die Frage nach der Unterscheidung, wie man da auch unterschiedlich rangeht.
Ich kann halt zum extremen Islamismus nichts sagen, weil wir dazu nicht arbeiten. Da gibt es ja andere Fachprojekte, die sich dem widmen. Was, glaube ich, wichtig ist und wie wir auch oft herangehen, ist, sich eben genau anzugucken, welche Ideologieelemente werden geteilt und wie wird das begründet. So gibt es natürlich zum Beispiel im Rechtsextremismus und in islamistischen Gruppen eine ganz klare Überschneidung, was die LGBTIQ- und Queerfeindlichkeit angeht. So ein bisschen eine Überschneidung in Hinsicht der Männerbilder, in Hinsicht der Frauenbilder gibt es dann schon wieder Differenzierungen. Und letzten Endes ist da auch wichtig, sich die Motivation anzugucken. Aber diese Überschneidungen gibt es halt immer. Und hilfreich ist es, das dann auch ganz konkret zu benennen, was passiert. Also jemandem einfach nur Rechtsextremismus vorzuwerfen, hilft oft in der Auseinandersetzung nicht. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht ins Gespräch kommen will. Also ich rede jetzt nicht von Akteuren des dritten Wegs, sondern eher von Schülern oder Schülerinnen, von Jugendlichen. Da ist es wichtig, genau zu gucken, okay, ist das jetzt queerfeindlich, ist das rassistisch, ist das antisemitisch? um dann auch wirklich damit arbeiten zu können.
Ja, genau. Und darum soll es im Grunde heute auch gehen. Also um die Frage, wie arbeitet man mit Jugendlichen in dem Bereich? Wie arbeitet man auch mit Erwachsenen in dem Bereich? Und wo knüpft sozusagen rechtsextremes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft an? Was aber vielleicht am Anfang tatsächlich wirklich nochmal wichtig ist, das hat mich jetzt auch nochmal beschäftigt im Rahmen der Vorbereitung. Ich habe auch nochmal so ein bisschen zurückgeguckt, wie war das dann eigentlich in den 90ern und in den 2000ern? Ich habe wirklich wieder gemerkt oder mir ist wirklich wieder bewusst geworden, man hat dieses Thema Rechtsextremismus, politischer Rechtsextremismus, man hat das wirklich so ein bisschen zu so einer Jugendbewegung degradiert in der Darstellung. Ne? Das sind halt so Chaoten und das nicht als Problem wahrgenommen, so richtig, oder man wollte das nicht wahrnehmen.
Genau, wir haben das ganz stark vor allem in den 90er Jahren, dieses Runterbrechen auf eine Jugendkultur, auch so mit dem Gedanken, naja, da wachsen die Leute halt schon raus, man muss ihnen ein bisschen Raum geben für ihren Unfug und dass sie sich die Hörner abstoßen können, sozusagen, daraus ist ja auch so ein bisschen dieses Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit letzten Endes entstanden, was aber wiederum eigentlich zu einer Dominanz rechtsextremer Strukturen geführt haben, weil wenn ich eine Ideologie habe, die per se von der eigenen Überlegenheit ausgeht und eine Gewaltbereitschaft hat gegenüber Andersdenkenden oder eben ja, Menschen, die als Feinde markiert werden, wie Menschen mit Migrationshintergrund oder queeren Menschen, dann ist das klar, dass die ihr Überlegenheitsdenken ausleben werden, indem sie andere Menschen verdrängen. Und das ist das, was passiert ist und wohin das geführt hat. Das haben wir letzten Endes ja auch am NSU gesehen. Also ohne die Jugendclubs wäre sicherlich an vielen Stellen so eine Verfestigung rechtsextremer Strukturen auch nicht zustande gekommen. Und wenn das dann auch noch die tonangebende Gruppe ist in dem Jugendclub, dann werden sich die anderen auch durchaus schnell anschließen. Also als 15-, 16-Jährige da einer gewaltbereiten Mehrheit gegenüber Widerspruch zu leisten, ist extrem schwer.
Das stimmt, das ist ziemlich krass und das ist natürlich jetzt auch so die 90er-Jahre-Perspektive, gerade in Ostdeutschland, das ist ja auch immer wieder Thema, auch zu Recht, wie ich finde. Andererseits würde ich ganz gerne auch mal gucken, vielleicht ein bisschen als Brücke zu unserem eigentlichen Thema, dieser Rechtsextremismus, der war ja nie weg, der war ja auch in Westdeutschland im Grunde immer da gewesen. Wo war der aus Ihrer Sicht? Wo hat er sich versteckt? In welchen Nischen sozusagen?
Naja, nicht nur unbedingt in Nischen, sondern auch teilweise ganz offen. Aber der hat sich natürlich auch teilweise hinter einem Konservatismus versteckt, hinter einem Autoritarismus. Und ich glaube, was man schnell vergisst, wenn man Rechtsextremismus insbesondere auf ein ostdeutsches Phänomen bezieht, ist, dass damals die rechtsextremen Kader aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gezogen sind. Ganz bewusst mit dem Gedanken, hier ist gerade ein politisches Machtvakuum entstanden, hier sind irgendwie Verlustängste, Verdrängungsängste, hier sind sehr viele Menschen, die sich krasse Sorgen um die Zukunft machen. Und das ist für uns als Rechtsextreme ein Ort, wo wir mit unserer Ideologie punkten können. Und man muss auch sehen, dass natürlich die ganzen Verbindungen teilweise noch da sind. Also wenn wir jetzt nochmal weiter zurückgehen, wirklich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wissen wir ja auch aus heutiger Perspektive, die Entnazifizierung war an vielen Stellen nicht sehr ernst zu nehmen, wenn man sich für ein paar Mark den Persilschein besorgen konnte und die Leute waren in den Behörden noch da. Das heißt, es muss ja gar nicht die großen rassistischen Entgleisungen gewesen sein. Aber man hat ja sehr viele Stellschrauben, die sie eigentlich auch versuchen heute wieder zu drehen. Also gerade im kulturpolitischen Bereich, im Bildungsbereich, an den Universitäten. Es war ja letzten Endes eigentlich auch erst die 68er-Bewegung, die sehr intensiv dafür eingetreten ist, das auch mal aufzubereiten, was damals passiert ist. Und so lange wurde das ja auch in den Unis so ein bisschen immer unterm Deckel gehalten.
Ja, da konnte man irgendwie so ein bisschen seinen Elitenbegriff weiterfliegen, habe ich das Gefühl. So.
Ja.
Also man war zuerst Elite und ist dann irgendwie wieder Elite gewesen, nur halt unter einem anderen Label irgendwie. Man merkt, wenn man sich so diese so alte 70er-Jahre Bundestagsdebatten zum Beispiel anguckt, also was da teilweise auch für einen Ton angeschlagen wird, gerade auch aus konservativen Fraktionen, wenn man wirklich denkt so, okay, ja, das ist
Ja, auch da, also ich habe ja gerade eben schon erwähnt, dass Rechtsextremismus eben zum Beispiel auch ein gewisses frauenfeindliches Bild hat. Wie lange wäre Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar? Wie liefen damals die Debatten ab? Wer hat sich noch dafür ausgesprochen, dass Vergewaltigung in der Ehe weiterhin straffrei bleiben soll? Also ne, wir hatten ja immer noch ein sexistisches Weltbild. Wir hatten ganz offen ausgelebten antiziganistischen Rassismus in der Gesellschaft. Der Antisemitismus war sehr verpönt, der ist halt eher verdeckter geworden, hat sich Umwegkommunikationen gesucht, hat anders argumentiert an der Stelle, aber auch der war nicht weg. Und das zeigen ja auch seit vielen Jahren die Einstellungsstudien. Ne? Also mit Zustimmungswerten von bis zu 30% zu verschiedenen rassistischen und antisemitischen Items.
Der Grund, weshalb ich jetzt hier so einen kleinen Umweg nochmal laufe, das ist ja was, was man auch heute wahrnimmt. Also wenn man sich so die in Anführungszeichen alte Rechte und die Anführungszeichen neue Rechte anschaut, man sucht sich Anknüpfungspunkte. Also man merkt ganz stark seit Jahren schon, dass der rechte Extremismus Anknüpfungspunkte im konservativen Spektrum sucht und auch findet. Und dann hört man halt häufig so diese Argumentation, ja, das, was wir sagen, ist gar nicht rechtsextrem, das hat eine konservative Partei vor 30 Jahren auch noch gesagt. So, und dann stellt man fest, stellenweise ist es so, stellenweise nicht ganz so krass oder nicht so prominent. So, jetzt bin ich kein Parteienforscher, das kann man sicherlich an anderer Stelle nochmal dezidiert auseinandernehmen, aber was mich interessieren würde, wo findet Rechtsextremismus Anknüpfungspunkte, argumentative Anknüpfungspunkte in der Mitte der Gesellschaft? Wo sind sozusagen die Hebel, die Einstellungsmuster?
Also tatsächlich aktuell ist es einfach sehr groß, das ganze Thema geschlechtliche Vielfalt und Gendergerechtigkeit, das auch von bestimmten Akteuren wie der AfD eigentlich erst zu so einem großen Thema gemacht wird. Also die stellen die meisten Anfragen zum Thema gendergerechte Sprache in den Parlamenten. Das kommt nicht von den anderen Parteien. Wir sehen es natürlich in den Migrationsdebatten sehr stark, die Anknüpfungspunkte, wenn auch konservative Politiker oder auch Sozialdemokraten, also das findet man ja eigentlich über alle Parteien hinweg, zum Beispiel eine Begrenzung der Migration fordern. Da ist immer so ein bisschen die Frage, wie wird letzten Endes argumentiert und welche Schlagzeilen kommen dann auch in die Nachrichten. Und so ein paar Beispiele, wo man es, glaube ich, noch mal ganz krass gemerkt hat, sind so Vornamendebatten. Also es wird versucht, zum Beispiel Kriminalität immer auf ein vermeintlich ethnisches Problem runterzubrechen, anstatt das an vielen Stellen auch als ein soziales Problem zu begreifen. Das heißt, wenn Menschen beispielsweise einen arabisch klingenden Namen haben, wird eben ein Fehlverhalten als Beispiel für die ganze Gruppe genommen, die dann konstruiert wird. Wenn man aber einen deutsch klingenden Namen hat, dann ist es immer der Fehltritt des einen, die Person, die über die Stränge geschlagen hat. Also diese Argumentation findet man ja ganz viel an dieser Stelle. Ich finde das ganz interessant, auch nochmal, wenn man sich den politischen Aschermittwoch der Grünen dieses Jahr jetzt anguckt. Der wurde ja mit Stein, glaube ich, auf Özdemirs Auto geworfen und die Scheibe ist auch zu Bruch gegangen. Und das waren aber die sogenannten besorgten Bürger. Und da wurde das total bagatellisiert und gesagt, naja, da haben Einzelne über die Stränge geschlagen. Wenn das von Menschen kommt, die migrantisiert werden, stehen sie immer automatisch für die ganze Gruppe. Dann heißt es, die Gruppe der XY wäre so oder so. Und das wird nicht mehr als ein individuelles Fehlverhalten gesehen. Und dieses Narrativ finden wir überall, immer wieder auch in den Medien.
Okay, ja, genau. Also das habe ich jetzt auch jüngst wieder festgestellt. Wir hatten ja dieser Tage ich weiß ja nicht, ob der Begriff Vorfall irgendwie der richtige Begriff ist, aber dieses Video aus Sylt.
Ja.
So, was jetzt auch diskutiert worden ist, das hat ja glücklicherweise auch eine mediale Welle geschlagen, aber auch da gab es dann wieder diese Stimmen von wegen, ja, naja, das waren halt feiernde Jugendliche unter Alkohol. Und da denke ich mir so, nee, also keine Ahnung. Also.
Man kann das so sehen, aber man muss sich fragen, welche Grundstimmung herrscht vor, dass die Jugendlichen überhaupt auf die Idee kommen, man könne das als Witz machen. Also, das ist doch die Frage. Es muss ja immer eine Ausgangslage geben, die mich überhaupt auf die Idee bringt, sowas könnte witzig sein oder ich könnte das als Witz machen und auch noch eine Gruppe ansprechen oder ich rechne nicht mal mit Widerspruch in diesem Moment. Und das ist ja das, worüber wir reden. Warum ist die Grundstimmung eigentlich so, dass viele Menschen glauben, sowas wieder machen zu können, dass es okay wäre, das zu machen, auch als vermeintlichen Witz und dass sie auch nicht mal mit Widerspruch rechnen an den meisten Stellen.
Ja. Und so. Was ich halt krass finde, das war dann fast schon wieder beim Thema Jugendkultur, rechte Jugendkultur. Ich habe jetzt auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung für diese Episode, habe ich mir verschiedene Sachen angehört, auch angeschaut und bin auf eine Demo gestoßen der NPD aus den 2000ern. Und genau dieser Slogan, der da in dem Lied reproduziert worden ist, der war damals NPD-Slogan, ganz bekannt sogar. Und damals war NPD-Slogan, das waren die Schmuddelkinder, mit denen wollte niemand was zu tun haben. Man hat sich irgendwie so ein Stück weit irgendwie davon ferngehalten, heute wurde es gesungen.
Ja, man sieht das ja auch, man hat das sehr früh auch bei der AfD mit Wahlplakaten gesehen. Also wenn man, ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welchem Plakat was stand, aber NPD-Wahlplakat, AfD-Wahlplakat, auf dem einen stand, wir sind nicht das Weltsozialamt und auf dem anderen stand, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. So, es ist die gleiche Aussage auf zwei Plakaten unterschiedlicher Parteien. Also auch da findet sich dieser Slogan wieder. Und das war noch eher zur Anfangszeit auch der AfD, wo der jetzt völkische Flügel um Höcke eher auch noch so ein bisschen noch nicht ganz so prominent war. Mhm. Aber vielleicht, um sozusagen nochmal auch so ein bisschen den Bogen zu heute zu schlagen, wenn es okay ist.
Ja, natürlich.
Viele immer, was man immer mit bedenken muss, ist, wir haben rechtsextreme Kader, die sind vielleicht in ihren Jugendjahren, Anfang 20 bis Mitte 30, aktiv, vielleicht auch organisiert in einer Gruppe. Die werden dann weniger aktiv, weil sie Kinder bekommen. Ja. Aber 20 Jahre später haben wir also die rechtsextrem geschulten Kinder dieser ehemaligen Kader. Von daher ist es so ein bisschen nachvollziehbar, dass es auch immer wieder diese Wellen gibt. Wenn wir uns jetzt angucken, nochmal die Baseballschlägerjahre der 90er. Und Anfang 2000er, wir sind jetzt 24. Wenn ich also Mitte der 90er aktiv war und selber Mitte 20 war, habe ich vielleicht Anfang 2000 eine Familie gegründet, was ja für viele rechtsextrem im Fokus steht, habe die Kinder bekommen und die sind jetzt halt eben Anfang, Mitte 20.
Ja.
Und wir sehen eben, dass genau das passiert. Wir sehen heutzutage teilweise auf rechtsextremen Aufmärschen, dass Eltern mit ihren Kindern, die dann aber auch schon wiederum erwachsen sind, dort sehen. Wir wissen, dass die Jugendorganisation vom Dritten Weg, die ja viel gestärkt wurde, auch durch die Division Märkisch-Oderland, dass da auch wieder die Kinder von rechtsextremen Kadern eben aus den 90ern aufgetaucht sind, die dann Anfang 20 waren. Also wir sehen eine Kontinuität einfach. Man ist vielleicht für ein paar Jahre eher im Hintergrund, konzentriert sich aufs Familie gründen, Kinder kriegen, aber wenn die alt genug sind zum Mitmachen, dann ist man halt mit zwei Generationen dabei.
Also ich habe neulich eine interessante Untersuchung oder von einer interessanten Untersuchung gelesen, die fand ich tatsächlich erschreckend. Da ging es um das Wahlverhalten in den neuen Bundesländern. Und da wurde auch dargestellt, dass in ganz vielen Landkreisen die CDU nur noch deswegen tatsächlich, ich sag mal, im strukturellen Vorteil vielleicht vor der AfD ist, weil die CDU noch viele ältere Wählerinnen und Wähler hat. Und dass viele Junge mittlerweile bei der AfD gelandet sind.
Es ist jetzt gerade erst vor ein paar Wochen eine relativ interessante Jugendstudie rausgekommen, die so ein bisschen das Verhalten und Einstellung der 14- bis 29-Jährigen abgefragt hat. Und da sieht man tatsächlich auch eine Zunahme der Zustimmung zum Beispiel für die AfD bei den Jugendlichen. Aber auch das, glaube ich, verwundert relativ wenig, wenn wir uns die letzten Jahre angucken. Mhm. Also wir hatten 2015 den sogenannten, 2015-16, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, hatten wir den sogenannten Sommer der Migration. Seitdem ist Zuwanderung eins der bestimmenden Themen und auch immer wieder geframed als etwas, was begrenzt werden muss, von dem eine Gefahr ausgeht. Und das geht ja über verschiedene politische Lager hinweg. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die 14-Jährigen, 15-, 16-Jährigen, die in den letzten 10 Jahren dauerhaft mit diesem Framing groß geworden sind, die das überall mitgekriegt haben, ja auch in der Tagesschau und in der Abendschau, wo darüber berichtet wurde, wo über rechte Aufmärsche berichtet wurde, über die Wahlerfolge der AfD. So wurde ja schon im vorpolitischen Raum in gewisser Hinsicht eine Stimmung erzeugt. Und es bleibt ja trotzdem haften, selbst wenn man in einem liberalen, demokratischen Haushalt aufwächst, wenn man das 10 Jahre lang jeden Tag hört, bleibt irgendwas davon hängen bei einem.
Also Sie haben jetzt sozusagen diese beiden Wahlplakate miteinander verglichen. bei der NPD hat man immer gesagt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Also man hat, ihr habt, glaube ich, eine Menge Leute, die dem innerlich zugestimmt haben. Also anders kann man ja auch keine 10% Wahlergebnisse bei Landtagswahlen irgendwie erklären. Aber man hat sich nie offen dazu bekannt. Wo ist jetzt, was hat jetzt eine AfD anders gemacht, wenn sie mit dem gleichen Slogan Erfolg hat als die NPD?
Sie startete viel konservativer und sie war eben nicht eine Nachfolgerorganisation der NSDAP. Also man kann tatsächlich eine Kontinuität von der NSDAP zur NPD ziehen, auch wenn es zwischendrin mal keine Nachfolgeorganisation gab, auch personell. Und wenn wir uns die AfD von 2013 angucken unter Lucke, dann war das ja eine komplett andere Partei. Mhm. Also Höcke war schon drin, es gab schon rechtsextreme Akteure in der AfD, aber sie hatten ja zu dem Zeitpunkt noch keine Mehrheit, sondern wir haben eine konservative, eine rechtsoffene, eine eurokritische Partei. Und wenn wir uns, man kann das ganz gut an den Bundesvorständen der AfD sich angucken, wie sich die Partei verändert hat. Es ist jedes Mal, wenn ein Bundesvorstand neu gewählt wurde, ist die Person gegangen, die vorher als die gemäßigtere Person gab. Und dann gab es eine neue Person, die dazugekommen ist, die in der Regel extremere Positionen vertreten hat. Und so ging es dann 2 Jahre später bei der nächsten Wahl weiter. Die alte Person galt als die gemäßigtere, wurde nicht wiedergewählt. Es kam eine neue Person dazu, die extremere Positionen vertreten hat, bis wir jetzt eigentlich in den letzten Jahren an einem Punkt sind, dass ohne Zustimmung des zwar offiziell aufgelösten, aber des völkisch-nationalistischen Flügels nichts mehr geht in der AfD. Und das war ein schleichender Prozess, halt auch über 10 Jahre.
Also ich habe mich tatsächlich in Nebenbemerkung auch immer gewundert, wie viele gemäßigte Flügel das irgendwie im Laufe der Jahre gab, weil irgendwie, was, Sie haben es ja gerade beschrieben, also dann gab es eine Vorsitzende, die halt dann weiter nach rechts außen die Partei getrieben hat mit der Erklärung, wir müssen das Völkische wieder positiv besetzen, und nach der nächsten Vorstandsneukonstituierung war sie dann auf einmal der gemäßigte Flügel. Da habe ich gedacht, so, okay, was passiert hier gerade?
Ja,
stark irritierend.
Da ist, glaube ich, auch immer diese Problematik, wenn man versucht, 2 Leute miteinander zu vergleichen, zum Beispiel in einem Bundesvorstand, man bezeichnet immer eine Person als die gemäßigte und eine Person als die radikalere. Das mag zwar in diesem Vergleich stimmen, aber letzten Endes waren wir ja relativ schnell doch da, dass beide eigentlich radikale Positionen vertreten haben. Plus, es ist immer ein Unterschied, gucken wir uns die Wahlprogramme an oder gucken wir uns an, wie sich die Parteien zum Beispiel auf TikTok äußern, in ihren Social-Media-Kanälen. Manchmal ist es ja auch eine Frage, welches Kommentar lasse ich stehen und welches nicht. Dann ist vielleicht meine Aussage noch in einem halbwegs akzeptablen Rahmen, aber die Kommentare sind es darunter nicht, und dadurch bekomme ich eine ganz bestimmte Richtung, die meine Aussage hat.
Da würde ich anhaken wollen. Wir hatten, als wir telefoniert haben miteinander im Vorfeld zu diesem Gespräch, haben wir uns mal ganz kurz über die Schulhof-CDs unterhalten. Also die älteren Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, oh Gott, da merke ich selber, dass ich schon, ich bin über 30. Das gab in den 90ern diese Debatte, eine sehr aufgeregte, geführte Debatte über sogenannte Schulhof-CDs. Das waren CDs mit rechtsextremer Rockmusik, die auf Schulhöfen verteilt worden sind, so ein bisschen, um diese Gedanken gut zu verbreiten. Das Thema Schulhof-CDs ist ja mittlerweile komplett oldschool. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwo noch Schulhof-CDs gibt, die verteilt werden. Ja. Das läuft wahrscheinlich über andere Kanäle mittlerweile. Ja. Wie funktioniert das heute? Welche Kanäle benutzen Rechtsextreme, um Jugendliche zu erreichen?
Jeden Kanal, den sie nutzen können. Also es gibt Spotify-Playlists. Das fängt mit harmlosen Sachen an und Hitlerreden sind zwischendrin eingespielt. Es gibt YouTuberInnen, die eher so ein bisschen Videos Richtung Lifestyle vielleicht machen. Also relativ bekannt ist die YouTuberin Ayn Gollan, die sehr viel zum Bereich Gendergerechtigkeit und Feminismus macht, also dagegen arbeitet. Sie vertreibt jetzt nicht explizit rechtsextreme Ideologie, sondern sie macht das Ganze halt immer lächerlich. Sie ist aber eingebunden in einen größeren Social-Media-Kontext. Das heißt, von einem witzigen YouTube-Video zu Straßeninterviews komme ich zum nächsten Video und lande irgendwann eben dann doch bei sehr explizit rechtsextremen Inhalten. Und gerade diesen Weg haben Rechtsextreme lange geübt, wirklich gut gehen zu können. Das heißt, es gibt einfach ein großes Repertoire, auch bei Instagram oder ähnliches, die vielleicht gar nicht rechtsextrem sind, die Identitätsangebote machen. Es gibt viel im Bereich sozusagen, wie Frauen sein können, also Stay-at-Home-Moms, was man da doch alles Tolles machen können. Und dann gibt es Yoga-Videos im eigenen Garten und wie toll man mit den Kindern arbeitet. Und dann gibt es mehrere Hashtags. Und wenn man einem dieser Hashtags folgt, landet man letzten Endes bei verschwörungsideologischen Seiten. Das haben wir während Corona ganz viel gesehen. Da gab es sogar einen Begriff für dieses Phänomen, das nannte sich QA-Moms. Also wie QAnon, nur mit Mom drinne. Das waren halt total unschuldige Inhalte. Und dann gab es Hashtags wie rettet die Kinder, befreit die Kinder, die dann letzten Endes zu der Verschwörungserzählung geführt haben, dass in unterirdischen Kellern Kinder gefoltert würden von der Elite, den Finanzmächten. Ich sage das jetzt gerade in Anführungszeichen. Und damit sind wir dann wiederum bei antisemitischen Verschwörungserzählungen. Aber erstmal ging es irgendwie vordergründig um das Wohl der Kinder. Und tatsächlich stecken diese Ideologien dahinter.
Jetzt mal als Vater gefragt. Also ich begleite das auch. Ich bin auch relativ viel bei Instagram unterwegs. Und so ein Phänomen, was mir schon vor einer ganzen Weile aufgefallen ist, was auch in dem Kontext immer wieder diskutiert wird, sind diese sogenannten Tradwives. Also diese Tradwives-Bewegungen, man sieht dann halt in der Regel junge Frauen, die dann davon erzählen, wie schön sie ihren Haushalt im Griff haben und wie schön sie jetzt den Haushalt für ihren Mann machen und so weiter. Das kommt sehr unschuldig daher und jetzt fällt es auch relativ schwer, dagegen zu argumentieren, weil wer sollte was dagegen haben, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, einen Kuchen zu backen, warum sollte sie keinen Kuchen backen? Aber wo sind da die Anknüpfungspunkte? Das ist vielleicht die einfachere Frage zum Rechtsextremismus. Und wo habe ich da als Elternteil in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit, mein Kind zu sensibilisieren?
Also die Anknüpfungspunkte sind ja klar in der rechtsextremen Ideologie, die Frauen genau diese Rolle zuspricht. Bleib zu Hause, kümmere dich um die Kinder, gib die Ideologie weiter. Und letzten Endes muss man sich diese Tradwives-Videos zum Teil auch vorstellen und vielleicht auch dementsprechend erklären, dass das nichts anderes ist als eine Fernsehserie. Es ist ja die Vorstellung, man bekommt einen authentischen Einblick in das Leben der Menschen. Das bekommt man aber gar nicht. Ich habe selbst einige Videos gesehen und ich frage mich, wie die Frauen mit 2 Zentimeter langen Fingernägeln Brotteig kneten wollen. Also bei mir funktioniert das nicht. Aber dieses Bild wird gemacht. Du kannst bildhübsch sein, dich die ganze Zeit um die Kinder kümmern. Und tatsächlich haben diese Frauen ja in der Regel eine komplette Armada im Hintergrund, die das mit vorbereitet. Man sieht ja auch nie die ganze Zeit. Ne? Man sieht immer so, ich greife 2-mal in den Teig rein und schwupps ist das wunderschöne Brot fertig. Und das ist, glaube ich, eine der größten Probleme bei solchen Darstellungen, wenn suggeriert wird, das ist aus dem realen Leben ein Ausschnitt. Und tatsächlich ist es aber eine Fernsehserie, der man eigentlich folgt mit mehreren Episoden. Und auch da kann unterschwellig rechtsextreme Ideologie einfließen. Da geht es auch gar nicht unbedingt darum, Parolen wie Ausländer raus zu verbreiten, sondern was für Buchempfehlungen gibt es, was für Empfehlungen über Erziehung gibt es, was für Hinweise, wie Krankheiten behandelt werden sollen, also Ablehnung der Schulmedizin. Und sowas kommt in jedem einzelnen Video vielleicht sehr unschuldig daher. Und das macht das ja auch so schwierig, darüber zu reden. Aber wenn man sich das anguckt, verfolgt das halt eine eindeutige Schiene und ist, wie gesagt, eher auch so ein bisschen als dann Einstieg zu verstehen. Im Social-Media-Bereich oder im Internet-Bereich allgemein ist es sicherlich wichtig, zum einen Kinder darüber aufzuklären, also große Accounts mit irgendwie mehreren tausend FollowerInnen, das ist eine Industrie, das ist ein Fernsehprogramm und so müsst ihr das verstehen, das ist inszeniert, das ist nicht die Realität und wichtig ist auch zu sagen, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, egal was das ist, komm zu mir und sprich mich an und wir reden erstmal offen darüber. Problematisch wird es ja dann, wenn die irgendwie abrutschen, Sachen interessant finden, aber nicht verstehen. Es gibt ja auch immer so einen Nervenkitzel, wo vielleicht ist das nicht ganz korrekt, was ich hier gerade sehe. Und wenn man dann nicht darüber reden kann mit den Eltern zum Beispiel, weil sie sofort sehr doll zumachen oder sehr energisch reagieren, dann verliert man jemanden, der einen vielleicht wieder erdet oder nochmal erklärt, was da passiert ist.
Also ich finde es halt einfach krass, ich kann es nur nochmal aufmachen, Thema. Man kann in diesem sozialen Medium, sei es Instagram oder andere Kanäle, in anderen Kanälen geht es, glaube ich, noch ein bisschen schneller, in so ein totales Rabbit Hole fallen. Also man fängt irgendwie an und dann stößt man irgendwie auf so ein Video und da backt jemand einen Kuchen und eine halbe Stunde später ist man bei Content, wo man sich denkt, so was passiert hier gerade? Also das geht dann, die nächste Steigerung dessen ist ja dann, nach den Threadwives, sind dann junge Frauen, die empört hinter dem Mikrofon erklären, wie andere Frauen gefälligst mit ihren Männern umzugehen haben. So, und dasselbe gibt's ja auch, stelle ich im Moment auch mit Ansätzen fest, ist jetzt auch kein neues Phänomen, aber quasi genau umgekehrt. Also Männer, die in den sozialen Kanälen Stärke betonen, irgendwie, du musst deiner Frau sagen, was sie zu tun hat, du musst sie führen. Und also das ist krass. Also wo ich mir das als Vater angucke und denke mir so, ich bin komplett anders groß geworden, erzogen worden. Ich möchte meinen Kindern noch ein komplett anderes Bild weitergeben. Und denke mir dann so, wow, wo werden Jugendliche in der Selbstfindungsphase darin gezogen?
Das ist ja etwas, was rechtsextreme Ideologie einfach hat. Es gibt ein ganz, ganz klares Schwarz-Weiß-Bild. Das ist richtig, das ist falsch, das sind wir, das ist der Feind. Männer sind so, Frauen sind so. Und sie bieten damit natürlich ein Identitätsangebot an Jugendliche, die eben auf der Suche sind, die vielleicht auch mit der Vielfalt der Möglichkeiten, die ihnen offen steht, was sie alles sein können und wer sie alles sein können, überfordert sind. Sie kriegen also ein Angebot, hier bist du genau richtig, so wie du bist. Wir sagen dir, was du zu machen hast und damit gehörst du zu den Guten, zu der überlegenen Gruppe. Und du hast sehr, oder man hat sehr schnell eben dann auch einen, so ein Machtgefühl, wo man selbst aufgebaut wird. Also zieh mal mit 300 Leuten komplett in Uniform des dritten Wegs auf einer Demonstration durch irgendeine Kleinstadt und bekomme keinen Widerspruch, weil sich niemand traut, Widerspruch zu erheben, weil das eben eine gewalttätige Organisation ist, wo ja auch Menschen durchaus aktiv sind in führenden Positionen, die schon Straftaten, Gewalttaten begangen haben. Und auf einmal kommt dir niemand mehr blöd, wenn du mit denen rumläufst. Na, das heißt, auch hier ein Stärkeangebot, ein Identitätsangebot, eine ganz klare Linie. Deswegen steht auch oft bei den Angeboten gar nicht so sehr die politische Sozialisation im Vordergrund, sondern Gemeinschaft, Struktur. Es gibt kulturelle Wandertage, es gibt Campingangeboten mit, wie ernähre ich mich richtig und gesund, was braucht mein Körper. Dann wird Kampfsports gemeinsam betrieben und Ähnliches. Also da habe ich ja sehr, sehr schnell ein Komplettangebot an Freizeitgestaltung, wie ich meine Zeit verbringen möchte. Und dann eben immer mit dem pushenden Element, wir sind etwas Besonderes, wir sind besser als alle.
Sie hatten ja vorhin auch schon, bevor wir hier angefangen haben, das Thema Kampfsportvereine aufgeworfen. Also das spielt ja da irgendwie auch eine größere Rolle.
Genau, wir merken einfach einen, also allgemein merkt man ein großes Interesse am Kampfsport, generell bei sehr vielen jungen Menschen. Und wir merken aber auch, dass es einen großen Bereich des Kampfsports gibt, der einfach sehr stark rechtsextrem geprägt ist, wo Vorbereitung auf, ja, auch auf den Tag X sozusagen, also auch auf Auseinandersetzung mit politischem Gegner stattfinden. Und wir merken halt, dass sich das weniger in den Vereinen abspielt, als mehr in den klassischen Gyms, also in den Fitnessstudios, in den Boxsporthallen, die eben nicht eingebunden sind in Verbände, wo es dann letzten Endes auch keine Regularien mehr gibt. Und da gibt's halt Zugang, da werden dann auch explizit nur für Mitglieder, zum Beispiel Kampfsporttrainings angeboten. Die finden teilweise aber auch in aller Öffentlichkeit statt. Vor wenigen Tagen fand ein Training des dritten Wegs im Kissingen-Stadion in Pankow statt. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine Demonstration nach außen und ein Einschüchterungsversuch. Und da hat auch niemand was gesagt oder sich dagegen gestellt. Ja, und so kommt man halt gut an die jungen Menschen ran, macht bei uns Sport mit, ein bisschen Fitness, wir bauen dich auf, du kannst was sein und dann fließt der Rest, fließt eben, wie gesagt, eher unterschwellig ein. Und wir sehen eben, dass auch in den letzten Jahren immer wieder diese Kampfsport-Events ja auch international an Bedeutung gewonnen haben für Rechtsextreme.
Wie holt man Jugendliche an der Stelle wieder ab? Also Sie sagten ja gerade, dass die Stärke, die kommunikative Stärke vielleicht von diesen Angeboten ist eine Eindeutigkeit. Jugendliche sind ohnehin in so einer Selbstfindungsphase, wo sie gerne irgendwas sein wollen, aber nicht so richtig wissen, was bin ich jetzt eigentlich. Und da sind so einfache Angebote möglicherweise verlockend. So. Wenn man jetzt dann aber sagt, ah, das ist alles irgendwie nicht so schwarz oder weiß, sondern irgendwo dazwischen und such noch ein bisschen weiter, so, ist das so attraktiv? Wie macht man das attraktiv?
Das ist total schwer zu sagen, weil ja Jugendliche auch extrem unterschiedlich sind. Mhm.
Oder welche Angebote kann man aufsuchen, annehmen?
Wen gibt's? Ich glaube, was wichtig ist, ist aufmerksam, oder aus unserer Erfahrung, was wichtig ist, ist aufmerksam von Anfang an zu sein. Man muss, glaube ich, bei Jugendlichen auch so ein bisschen unterscheiden, kommen die eventuell schon aus einem rechtsextremen Elternhaus, das ist eine absolute Minderheit, oder entwickelt sich das irgendwann im Laufe der Jugend. Wir merken oft, wir werden in Schulen gerufen, wenn es etwas salopp gesagt geknallt hat. Also wenn es einen Vorfall gab, den man überhaupt nicht mehr übersehen kann. Und wenn wir dann mit den Lehrkräften sprechen, dann hören wir, naja, es gab hier schon mal eine provokante Aussage, da vielleicht schon mal so einen kleinen Vorfall. Und diese Vorfälle an sich waren noch nicht so schlimm, dass man an den Punkt kommt, jetzt muss ich sofort handeln. Sondern man sagt, naja, ist ja nicht so schlimm. Und man sieht aber auf einmal so einen Radikalisierungsprozess, wo Grenzen immer weiter ausgetestet werden. Das heißt eigentlich, diese Aufmerksamkeit zu haben, frühzeitig einzuschreiten. Es muss ja nicht gleich sein, indem man ein klares Stoppsignal setzt, sondern indem man erstmal vielleicht versucht, mit den Personen ins Gespräch zu kommen, Augen und Ohren offen zu halten. Oft gibt es ja ein Interesse, darüber zu reden, auch von den Jugendlichen. Die sind ja auf der Suche nach, wer bin ich, wo stehe ich politisch, was ist meine Meinung, welche Meinung ist okay oder nicht. Also da früh auch einfach mit den Jugendlichen ins Gespräch zu gehen, das ist natürlich im Schulalltag, und das wissen wir auch alle, nicht leicht. Das braucht Zeit, das braucht Ressourcen, das braucht Unterstützung und vor allen Dingen braucht das Schulen, die hingucken und nicht alles unter den Tisch fallen lassen oder Angst um ihren eigenen Ruf haben oder ähnliches.
Was ja feststellbar ist seit Jahren, gerade im Zusammenhang mit Rechtsextremismus und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, ist, dass sich die Kommunikationsstrategien deutlich verfeinert haben. Also da gibt es etliche Kommunikationsstrategien, die man feststellen kann bei Rechtsextremen. Wenn sie Jugendliche ansprechen, das kann man vielleicht mit ein bisschen Übung als Erwachsener entschlüsseln, sage ich jetzt einfach mal, oder vielleicht doch das entschlüsseln, wenn das eigene Kind sozusagen mit diesem Gedanken gut ankommt. Was aber eine Blackbox ist für ganz viele Eltern, sind diese Klassenchats. Mhm. Was ist denn Ihre Erfahrung damit? Wie geht man damit um? Also wie kriegt man das mit, dass da irgendwas ist, und wie geht man denn damit um? Also dann betrifft es auch selten nur das eigene Kind.
Ich glaube, auch hier zählt das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Kind eine gute Kommunikationsstruktur und ein gutes Kommunikationsklima haben. Also egal was ist, was auch immer dir komisch vorkommt, komm zu mir, wir können darüber reden. Weil es ist nicht möglich, und das ist auch wahrscheinlich, also es ist auch aus pädagogischen Aspekten sicherlich nicht sinnvoll, den Kindern alle Zugänge zu verbieten, weil man kommt immer ran als Kind oder Jugendlicher, das wissen wir alle.
Das ist müßig.
Genau, das ist müßig. Man kann das auch nicht kontrollieren und da reingucken, weil das ist ja letzten Endes so ein Vertrauensverlust, der auch dem Kind gespiegelt wird. Ich vertraue dir nicht, deswegen kontrolliere ich deine Kommunikation, aber da vielleicht auch öfter mal nachfragen, ist dir irgendwas Komisches vorgekommen? Wie läuft's mit der Kommunikation im Klassenchat? Fühlst du dich wohl, wie das da, wie ihr da miteinander umgeht? Was wir manchmal das Gefühl haben, ist, dass der Klassenchat so ein bisschen als so dieser Sonderling am Rand behandelt wird. Also in Schulen wird oft darüber gesprochen, wie reden wir miteinander im Klassenraum? Was für ein Verhalten ist hier okay? Was für ein Verhalten ist hier nicht okay? Aber findet das immer statt für diesen Klassenchat? Ja, formal darf es keinen Klassenchat geben, aber gibt's ihn ja, und er hat reale Auswirkungen auf das, was in den Klassen passiert. Warum behandelt man ihn dann nicht auch als etwas, was am Rand der Schule ist, was einerseits ein Selbstverwaltungsraum ist, ein Selbstregulierungsraum, wo man aber mit den Schülern und Schülerinnen sich hinsetzen kann und eben ganz klar Regeln kommunizieren kann, oder worüber dann man auch mit den eigenen Kindern und ihren FreundInnen sprechen kann. Fühlt ihr euch noch wohl, wie da miteinander gesprochen wird? Wenn nicht, könnt ihr mir das jederzeit sagen. Ich ich werde das an jemanden weitergeben. Vielleicht können wir gemeinsam überlegen, was ihr tun könnt oder wen ihr ansprechen könnt. Also es gibt ja auch da Unterstützungsangebote dann letzten Endes.
Ich bin ja auch Elternvertreter, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist Quatsch, aber eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe, ist dieses Thema Klassenchat tatsächlich mal auf dem Elternamt zu besprechen. Und zwar nicht nur mit den anderen Eltern, sondern auch mit der Klassenleitung, weil nach meiner Erfahrung neigen in Anführungszeichen beide Seiten, also sowohl die Eltern als auch Schulen, so ein bisschen dazu zu erklären, das ist nicht meine Zuständigkeit. Mhm. Die Eltern teilweise, weil sie sagen, ist ja ein Klassenchat, muss ja die Schule. Und die Schule sagt dann, nee, das ist jetzt euer Private. So. Also da einfach miteinander ins Gespräch gehen, um mal zu klären, wer fühlt sich jetzt hier gerade für zuständig und unter welchen Voraussetzungen kontaktiert wer wann wen.
Und auch da nochmal so über gewisse Mechanismen sprechen. Ne? Also so ein vermeintlich witziges Meme habe ich halt in 2 Klicks weitergeschickt. Da habe ich selbst kurz drüber gelacht und habe es weitergeschickt, bevor ich überhaupt nachgedacht habe, was da drauf steht auf dem Bild oder wie das einzuordnen ist. Also auch da so ein bisschen mit dieser Offenheit rangehen, dass nicht alles immer gleich auf eine Überzeugung hindeuten muss, sondern es manchmal auch einfach wirklich nicht nachgedacht ist.
Ja. Ich würde an der Stelle mal einen Link in die Shownotes packen zu einem Podcast, der auch von der Bundeszentrale für politische Bildung mit gefördert ist. Da geht es um rechte Humorkultur. Auch sehr hörenswert. Aber jetzt zurück zum anderen Thema.
Wenn ich da auch ganz kurz Eigenwerbung machen darf. Wir haben, oder unser Bundesverband hat eine Broschüre rausgebracht. Was machen wir denn jetzt zum Umgang mit rechten Inhalten in WhatsApp-Klassenchats? Also da gibt es auch nochmal ganz fantastische Tipps für Menschen, die Interesse haben, das Thema nochmal zu vertiefen.
Gibt es die online?
Gibt es online.
Dann werde ich sie verlinken, ganz definitiv. Welche Gruppen von Rechtsextremen oder welche Vereinigungen finden sich im Moment hier häufig? Also wir hatten jetzt den dritten Weg ein paar Mal schon, oder Sie haben jetzt den dritten Weg schon ein paar Mal reingeworfen. Wer ist da noch unterwegs? Weil das Feld ist ja ziemlich breit, sage ich jetzt mal.
Also es gibt nicht mehr so die großen rechtsextremen Strukturen. Der dritte Weg und seine Jugendorganisation, die Nationalrevolutionäre Jugend, sind im Moment auf alle Fälle in Berlin, aber auch in den meisten Bundesländern einfach die relevanteste rechtsextreme Struktur, die es noch gibt. Das hat auch mit dem Zerfallsprozess von NPD und die Heimat, also jetzt die Heimat, zu tun, wo viele Kader dann auch rübergegangen sind zum rechtsextremen dritten Weg. Es gibt natürlich noch dann aber eher im universitären Milieu halt Burschenschaften, das darf man nicht vergessen, dass es die auch immer noch gibt, schlagende Verbindungen.
Spielen die in Berlin eine größere Rolle?
Ja, schon an der FU. Da gibt es ja auch immer noch Häuser der Gotia zum Beispiel. Jetzt nicht extrem relevant, aber die sind natürlich dann wiederum ein Nachwuchsbecken für Parteien, auch wie die AfD oder ähnliches. Heute spielt sich halt, wie gesagt, viel eben auch über Social Media ab, über Musik, rechtsextreme Rap-Musik, über Sport, teilweise aber auch über Fußball. Also da gibt es durchaus auch noch Angebot von Hooligan-Gruppen, sich irgendwie dort anzuschließen, mitzumachen. Ja, aber so eine richtige Organisation gibt es nicht, wo sich jetzt Schüler und Schülerinnen hinwenden können. Aber es geht ja eher darum, sie sozusagen zum Abgang der Schule schon zu begeistern und dann an den Unis gibt es auch Gruppierungen, aber da hänge ich jetzt auch gerade ein bisschen.
Okay, wie gesagt, das habe ich jetzt tatsächlich nur interessiert, weil ich das Gefühl hatte, dass sich das irgendwann so ein bisschen zersplittert hat. Also wo man früher irgendwie die Kameradschaften hatte, die dann irgendwo rumgelaufen sind. Oder der Vereinssport ist ja immer mal wieder Thema gewesen, auch in den letzten 20 Jahren. Aber dann tauchen ja auch die Identitären auf und irgendwie noch diverse andere Gruppierungen.
Genau, aber die sprechen ja meistens eher erst die Leute, sage ich mal, ab 20 aufwärts an. Also jetzt explizit für Schüler und Schülerinnen. Die werden hauptsächlich vom dritten Weg, eben von der NRJ, angesprochen. Und dann natürlich im Gegensatz zu früher einfach dieser ganze Social-Media-Bereich, der einfach schon früh dazu führt, dass Jugendliche an dieses Gedankengut rangeführt werden. Und es gibt ja mittlerweile, also über die Jahre hinweg, sage ich mal, von der veganen Nazi-Koch-Sendung bis hin zu jetzt Rap-Musik, die über Jahrzehnte ja im Rechtsextremismus verpönt war, wird ja jetzt auch jede Subkultur angesprochen. Also die NAJ beispielsweise sprühen auch regelmäßig Graffitis in Marzahn-Hellersdorf, teilweise auch sehr große. Also auch da wird irgendwo ein Angebot gemacht. Das ist jetzt nicht mehr Rechtsrock in dunklen Kellern. Und auch die Bekleidungsmarken haben sich ja deutlich diverser aufgestellt, haben popkulturelle Anlehnungen übernommen. Also es gibt dieses Run-DMC-Shirt, was wahrscheinlich viele kennen, mit dem zwei roten Strichen dazwischen, die 6 Buchstaben, gibt es jetzt mit HKNKRZ dazwischen. Mhm. Also wird übernommen, wird mitgespielt.
Das ist bemerkenswert, dass der Rechtsextremismus linke Aktionsformen übernommen hat irgendwann. Das sind ja eigentlich so, originär waren das ja mal linke Aktionsformen, wenn man so will.
Ja, also wirklich was Eigenes haben sie eigentlich nie auf die Beine gestellt. Also auch diese Aktion, womit früher die identitäre Bewegung bekannt wurde, Bannerdrop vom Brandenburger Tor, das hat Greenpeace schon 10 Jahre vor denen gemacht.
Entschuldigung, dass ich jetzt da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen lachen, weil ich fand den Satz irgendwie schön. Die haben nie was Eigenes auf die Beine gestellt.
Naja, also jetzt treten sie im Black Bloc-Style auf. Das kommt auch von der Antifa. Also.
Sie haben es gerade schon im Bezirk reingeworfen. Wo sehen Sie denn im Moment die Schwerpunkte hier in Berlin?
Ja, vor allen Dingen in den Ostbezirken, also von Pankow runter bis nach Treptow-Köpenick. Wir sehen, dass dort die meisten Aufkleber sind, dass dort eben auch wie im Kissing-Stadion immer mal wieder im öffentlichen Raum aufgetreten wird. Wir wissen, dass es dort Gyms gibt, wo einige Leute trainieren in Treptow-Köpenick. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das immer Bezirke waren, in denen auch rechtsextreme AktivistInnen gewohnt haben. Man ist einfach in seinem eigenen Umfeld sozusagen aktiver und sicherlich auch mit der Nähe zu Brandenburg. Also die Berliner rechtsextreme Szene hätte nie wieder aktiv werden können, wenn es nicht auch Unterstützung aus Brandenburg gegeben hätte. Wir sehen auch, dass zum Beispiel die Schulen, die angesprochen werden, in den Bezirken liegen oder die Jugendclubs wie die Bunte Kuh oder das Jupp in Pankow eben auch in diesen Bezirken sind. Und das sind einfach traditionell Bezirke, wo Rechtsextreme immer stark vertreten waren.
Also darüber bin ich tatsächlich auf dieses Thema nochmal aufmerksam geworden, weil ich komme ja selber aus Pankow. Und das war dann gefühlt, also irgendwie war es ja immer da. So, aber ich habe das Gefühl, irgendwann, also das tauchte dann irgendwann wieder so wirklich extrem präsent auf, dass dann auch aus Schulen irgendwie so die Info kam, ja, wir haben hier irgendwie Leute, die irgendwie agitieren und krass, so, wow. Wie nehmen Sie, also Sie haben jetzt gesagt, die Ostbezirke, ne, die hatten ja schon immer eine gewisse Neonazi-Szene, da waren ja auch, war ja auch die NPD ihrer Zeit relativ vergleichsweise stark, sag ich jetzt mal. Aber wie ist denn das in den Westbezirken? Also wir haben ja auch einen Rechtsextremismus in den Westbezirken. Stellt der sich anders dar? Ist der leiser oder subtiler oder wie?
Ja, der stellt sich durchaus anders dar, vor allen Dingen weniger auf der Straße und akademischer. Mhm. Also wir haben die Bibliothek des Konservatismus in Charlottenburg-Wilmersdorf, die ja auch ein Ort ist, wo die AfD regelmäßig Veranstaltungen macht, wo rechtspopulistische Vordenker auch auftreten, wo die Literatur auch zu finden ist. Ich habe schon die Burschenschaften erwähnt rund um die FU. Wir haben aber dort auch einige eher aktive AfD-Kreisverbände in Steglitz-Zehlendorf. Also der zeigt sich dort einfach anders, als er sich in Ost-Berlin zeigt.
Okay. Wie schätzen Sie die Fallzahlen ein in den Bezirken? Kann man das so sagen? So ein Lagebild?
Also das ausführlichste Lagebild kann man sicherlich bei den Berliner Registerstellen nachschauen. Mhm. Das ist eine Meldestelle, wo man auch nicht strafrechtlich relevante Vorfälle melden kann, wie eben zum Beispiel Aufkleber. Die erfasst ja die Polizei überhaupt nicht. Die sind aber für die Stimmung vor Ort total relevant. Also es macht einen Unterschied, ob ich jedes Mal einen Aufkleber vom dritten Weg auf meinem Nachhauseweg sehe oder nicht. Ne? Das sagt etwas über den Kiez aus, in dem ich mich bewege. Und die Berliner Register nehmen eben Meldungen von allen Menschen an, was Berlin betrifft, eben auch Sachen, die nicht strafrechtlich relevant sind und haben somit, glaube ich, den besten Überblick. Aber so ein direktes Lagebild gibt es nicht. Wir sehen halt tatsächlich, und das kann man sagen, dass wir eine Zunahme an Gewalt sehen, dass wir eben, wie schon angesprochen, vor allen Dingen diese Einschüchterung an den Jugendclubs sehen. Aber das passt ja auch dazu, dass eben rechtsextreme Organisationen vor allen Dingen auch einen Fokus auf die Jugend haben, die sie gewinnen wollen. Und sie wollen dann vor allen Dingen emanzipatorische und linke Jugendprojekte zurückdrängen. Sie wollen ein Klima der Angst schaffen, in dem sich dann vielleicht auch Jugendliche nicht mehr trauen, diese Angebote aufzusuchen letzten Endes. Wie gesagt, die Berliner Registerstellen sind, glaube ich, die, wo man am ehesten mal nachgucken kann. Und ich habe heute auch noch mal geguckt, was die so über den dritten Weg haben an Vorfällen allein im letzten Monat. Und das sind schon sehr viele Vorfälle, halt überwiegend Propaganda, überwiegend Aufkleber. Aber das sagt ja was darüber, wie aktiv die Leute sind, wo sie sich auch aufhalten regelmäßig. Also ich würde jetzt nicht jeden Tag zum Stickern nach Spandau fahren, ne, so. Und ich glaube, deswegen kann man durchaus auch daraus eine Aussage ziehen, wo sich die Leute halt viel aufhalten.
Wer ist denn da gefordert? Also das ist so die Frage, die sich bei mir gerade ganz, ganz unwillkürlich auftut. Also wer kann da was gegen tun? Also ich kann natürlich als Elternteil mit meinen Kindern sprechen. Mhm. So, ich kann auch für mich selber sagen, ich klebe keine Nazi-Aufkleber, habe ich noch nie gemacht, aber das ist ja was, wozu ich mich durchaus selber verpflichten kann. Aber wie kriegen wir das? Also was muss passieren, damit Jugendliche sagen, ich meide nicht diesen Jugendclub? Was braucht es dafür?
Also zum einen braucht es dafür Eltern, die sich engagieren in Gremien oder in der Bezirkspolitik und darauf hinweisen. Die Politik muss darauf hingewiesen werden, dass es dieses Problem gibt. Und oft muss die Politik auch in Zeiten Klammerkassen dazu genötigt werden, aktiv zu werden. Was ja die Folge von rechtsextremer Agitation oder Bedrohung rund um Jugendclubs ist, ist, dass das Angebot eingeschränkt werden muss, weil zum Beispiel die SozialarbeiterInnen nicht mehr alleine arbeiten, immer nur noch zu zweit. Ja. Fällt einer aus, wird der Club nicht aufgemacht. Eventuell bedarf es zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen. Und da reden wir vielleicht um eine Splitterschutzfolie vor den Fenstern, dass schon mal klar ist, selbst wenn ein Stein fliegt, gibt es keine Gefahr erstmal für die Kinder und Jugendlichen. Dann muss es Finanzmittel geben, dass die Jugendlichen, die noch dahin gehen, auch gestärkt werden. Das kann nochmal von Vergewisserung der eigenen Position bis hin zu Argumentationstraining, Erkennen von rechtsextremen Codes und Symbolen, Ähnlichem sein. Also wo kann man die Jugendlichen bestärken? Wie kann man das vielleicht aber auch anders organisieren, dass die im Zweifelsfall sich auch zu zweit treffen oder man macht ein Angebot, gleich von der Schule die Jugendlichen abzuholen und in Grüppchen rüberzugehen. Das ist aber alles ein unglaublicher Mehraufwand. Für diesen Mehraufwand müssen die Ressourcen bereitgestellt werden. Und Sie haben gerade gesagt, Sie verkleben keine rechtsextremen Aufkleber, aber naja, sich.
Das ist sehr, sehr naiv formuliert, aber.
Ja,
das ist
aber
ja
so. sich nette Aufkleber, das kostet nichts. Also 1000 Aufkleber irgendwie in einem Shop kosten 70 Euro. Einfach einen Aufkleber machen, wo nett draufsteht, kein Bock auf Nazis oder ähnliches, immer 3, 4 in der Hosentasche haben. Und wenn ich eben einen sehe, dann stickere ich da drüber. Also das ist auch keine Sachbeschädigung. An der Stelle so viel als Hinweis.
Das ist ein guter Punkt.
Aber sowas einfach dabei zu haben. Also wir haben es ja selbst in der Hand, wie unser Umfeld aussieht. Und ich kann das beeinflussen. Ich kann das im ganz Kleinen beeinflussen und das reicht schon, wenn ich diese Aufkleber abmache. Ich habe heute einen Aufkleber am Bahnhof Zoo entfernt auf dem Weg zur Arbeit und ich weiß, nach mir wird niemand mehr diesen Aufkleber sehen. So, das heißt, die nehmen nicht wahr, hier hat irgendwie, es gibt eine rechtsextreme Organisation, hier hat jemand gestickert. Es ist für sie in dem Moment nicht mehr sichtbar und ich nehme das ja wahr und jeden Aufkleber nehme ich war und weiß dann auch, die Menschen, die diesen Aufkleber geklebt haben, wollen mich hier nicht haben.
Wie können denn Schülerinnen und Schüler damit umgehen, wenn sie merken, hier sind Leute im Umfeld meiner Schule unterwegs, die hier mich oder andere Schülerinnen und Schüler ansprechen?
Man kann sich als Schule positionieren, ganz klar. Also der Auftrag der Schule ist ja nicht nur ein Wissensvermittlungsauftrag, sondern das Ziel der Schule ist ja auch, demokratische Persönlichkeiten heranzubilden, die eben das gesellschaftliche Leben auf den Werten unseres Grundgesetzes mitgestalten wollen. Ja. So, also es ist nicht neutral in der Schule, sondern ganz klar mit einem Werteauftrag. Wenn das regelmäßig passiert, man kann sich auch zusammenschließen, zu gucken, okay, dann gehen wir halt nicht mehr alleine. Gibt es Personen, die besonderen Schutz brauchen in unserer Klasse? Wollen wir eine Gegenaktion starten? Es gab jetzt in Steglitz-Zehlendorf eine Demonstration von SchülerInnen. Das kann auch Teil von einer demokratischen Kultur sein, in der Schule die SchülerInnen zu befähigen, für ihre eigenen Werte auf die Straße zu gehen.
Genau, kann ich unterstreichen. Einfach mal nachschlagen, Paragraph 1 Berliner Schulgesetz.
Ja.
Ich werde es verlinken.
Das ist der Auftrag der Schule. Genau. Und tatsächlich, weil das Stichwort Neutralität auch schon fiel, es gibt hinten auch noch einen Paragraphen, der nochmal explizit auch unterstreicht, dass Lehrkräfte unter Wahrung ihres Auftrags auch das Recht haben, ihre eigene Meinung zu vertreten. Mhm. Also, weil es ja immer zu dieser Diskussion gibt, darf ich mich als Lehrer jetzt eigentlich äußern? Und ja, natürlich, es gibt den Beutelsbacher Konsens, es gibt Grundsätze der schulischen Arbeit, aber selbstverständlich steht man auch immer als Mensch und nicht nur als Lehrkörper da vor den Schülern und Schülerinnen.
Ja, also ich glaube, zum Beutelsbacher Konsens werde ich tatsächlich im Herbst nochmal eine Episode machen, explizit dazu, weil ja, diese Diskussion nämlich tatsächlich auch war, also gerade im Moment. Und
ja, die kommt wieder.
Ich fand, das hat eine Lehrkraft neulich mal schön auf den Punkt gebracht. Also natürlich haben wir eine Meinungsfreiheit, aber jede Meinung unterliegt trotzdem am Ende in irgendeiner Art und Weise dem Vorbehalt der Menschenwürde.
Ja.
So. Und wenn eine Meinung die Menschenwürde verletzt, dann ist ein Lehrer natürlich dazu oder eine Lehrkraft natürlich dazu angehalten und befähigt und auch autorisiert, dem zu widersprechen.
Ja.
So. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, nochmal eine gesonderte Folge, da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber dazu im Herbst mehr.
Ist ein ausführliches Thema, ja.
Ist unfassbar ausführlich. Ich packe mal einen anderen Podcast runter, da geht es auch um den Beutelsbacher Konsens im Kontext der postmigrantischen Gesellschaft. Fand ich auch eine interessante Kombination. Genau, jetzt gucke ich mal gerade. Wann ist dann aus Ihrer Sicht die Einschaltung der Polizei ratsam, wenn man feststellt, da ist irgendwas im Umfeld der Schule? Kann man das so pauschal sagen?
Im Zweifelsfall immer. Also die Polizei hat eventuell noch mal eine andere Einschätzung der Situation vor Ort und hat sicherlich noch mal ihre eigenen Tipps und Herangehensweisen. Ich würde davor warnen, da allzu viel Hoffnung reinzustecken. Mhm. Also, weil das Strafrecht führt in diesem Bereich einfach nicht sehr viel weiter. Mhm. Weil zum Beispiel Flyer-Verteilaktionen auf öffentlichem Straßenland vor der Schule sind legal. Die müssen auch nicht angemeldet werden. Das können die Rechtsextremen einfach machen. Und die Rechtsextremen oder auch in diesem Fall ja insbesondere der Dritte Weg, die werden nicht so dumm sein, verbotene Inhalte auf ihre Flyer zu drucken. Also es gibt im Zweifelsfall immer noch, es gibt verbotene Symbole, es gibt auch jugendgefährdende Inhalte, die werden sie auf den Flyern nicht finden, weil da ja auch Köpfe mit Intelligenz hinterstecken, sozusagen. Also die wissen ja genau, wie sie sich bewegen können. Das ist, die haben ja auch ihre Erfahrung damit gesammelt. Das heißt, man ist erstmal sozusagen auf der strafrechtlichen Ebene, hat man keine Relevanz. Nichtsdestotrotz hat das natürlich eine Wirkung in dem Moment, in dem die Polizei bei so einer Verteilaktion vor der Schule auftaucht. Zumal wir auch davor warnen, die AktivistInnen des Dritten Wegs direkt zu konfrontieren. Also es gibt ja Jugendliche, die sich sehr gerne dann ausprobieren wollen in ihrer Argumentation oder denen die Meinung sagen wollen oder auch Lehrkräfte. Das kann zu einer Eskalation der Situation führen. Und auch da nochmal der Hinweis, das sind auch oft geschulte Menschen. Das heißt, sie sind argumentativ geschult. Da kann kein 16-Jähriger oder keine 16-Jährige wirklich dagegenhalten. Die werden die auch nicht umstimmen. Sie werden sie auch nicht entzaubern können. Deswegen durchaus sinnvoll, die Polizei zu rufen, dass die vorbeikommen, wenn Flyer verteilt werden. Dann sind sie im Zweifelsfall auch vor Ort, sobald nur ein Fuß auf dem Schulgelände drauf ist, weil dann greift das Hausrecht. Dann kann man auch einen Verweis aussprechen und dann müssen sie gehen. Für Aktionen, die man dann als Reaktion drauf machen kann, wäre meine Empfehlung eher, sich an uns zu wenden als mobile Beratungsstelle, weil wir einfach einen anderen Zugang haben. Also die Polizei ist ja sehr, ist eine ordnungsrechtliche Organisation, die eben im Prinzip eingreift, wenn es strafrechtlich relevant wird. Die kann sicher auch einige Hinweise geben, aber eben diese Frage, welche Themen bespreche ich mit den SchülerInnen, wer sind wichtige SozialpartnerInnen im Kiez, was für empowernde Aktionen kann man als Schule machen, das ist nicht unbedingt das Steckenpferd der Polizei.
Ich habe neulich mit einer befreundeten Lehrkraft über dieses Gespräch gesprochen, was wir jetzt hier gerade führen. Und sie hatte mir noch eine Frage mitgegeben. Möglicherweise sagen sie jetzt auch wir. Was ja feststellbar ist, dass sich auch die Symboliken, die von Rechtsextremisten genutzt werden, tatsächlich verändert haben. Also ich sag mal, sehr ganz bekanntes Pepe, der Frosch, der halt irgendwo als mittlerweile in die Meme-Kultur eingegangen ist. Dann gibt's irgendwie so Kennzeichnungen, Rauten vor und nach Namen. Wo bekommt man Schulungsangebote als Lehrkraft, wenn man sagt, ich möchte ganz gerne mehr wissen über diese rechtsextremen Symboliken, ich möchte sie erkennen können, wenn da irgendwas ist?
Bei den Teams der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus.
Also hätte ja sein können, oder, dass ich jetzt sagen, oh, ist so speziell, das, aber der kann Ihnen da einen Verein empfehlen?
Also nee, es gab sehr, sehr lange ein unglaublich tolles Projekt, das nannte sich das Versteckspiel. Leider gab es auch für dieses Projekt keine Weiterfinanzierung und das hat bis 2020, glaube ich, den umfangreichsten Wissensschatz über rechtsextreme Symbolik, Bekleidungsmarken und Musik zugetragen, den ich kenne. Mittlerweile ist auch die Seite nicht mehr online, aber eigentlich bräuchte es wieder so ein Projekt, weil das Strafrecht ist ein stumpfes Schwert an der Stelle. Eventuell in Berlin das APABITS, also das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum, die sich ja auch sehr viel damit beschäftigen. Aber ansonsten gibt es dann halt eher nochmal so fachspezifische Projekte, die sich mit einzelnen Elementen beschäftigen, zum Beispiel Rechtsextremismus und Natur und Ähnlichem. Aber ja, im Zweifelsfall sind, glaube ich, wir in Berlin die beste Adresse.
Alles klar, ich packe mal Ihre Kontaktdaten hier auch nochmal drunter unter diesem Podcast.
Sehr gerne.
Rechtsextremismus und Natur, ich habe das hier mal in die Meinung notiert.
Im Zweifelsfall, also man muss wirklich, glaube ich, mal positiv hervorheben, dass wir in Berlin eine unglaublich ausdifferenzierte Projektelandschaft haben, was Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus angeht. Es gibt eine Vielzahl an Projekten, die akteursbezogen spezifisch sind oder thematisch spezifisch arbeiten, die einen Fokus auf SchülerInnen haben, auch in unterschiedlichen Altersklassen und Ähnliches. Und manchmal ist diese Projektelandschaft etwas verwirrend und schlecht überschaubar. Wir sind jetzt kein Infopoint, aber helfen auch gerne mal weiter, wenn es da eine Frage gibt. Oder wenn man sich unsicher ist, man möchte was zum Thema Rechtsextremismus machen, zum Beispiel ist sich aber unsicher, ob wir die richtige Stelle sind, immer die herzliche Einladung, sich bei uns zu melden. Wir wissen schon, ob wir die Richtigen sind oder ob wir es im Zweifelsfall weiterverweisen. Also da keine Scheu vorhaben. Wenn wir es nicht bearbeiten können, gibt es sicherlich ein anderes Projekt, das unterstützen kann.
Alles klar, herzlichen Dank. Da fällt mir gerade ein, weil Sie da gerade sagten, ich hatte auch diverse Akteure und Akteure in früheren Folgen dieses Podcasts zu Gast. Unter anderem die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus oder den Verein Gesicht zeigen e.V. Ich packe die Episoden einfach mal ebenfalls in die Shownotes. Ich glaube, da wird diesmal eine längere Shownotes-Sammlung. Frau Schmidt, haben wir jetzt irgendwas übersehen in dem Gespräch? Also bestimmt haben wir jetzt über ganz viele Sachen nicht gesprochen, ich weiß. Aber irgendwas, was jetzt sozusagen für diesen Komplex noch wichtig ist, was noch rein sollte?
Mir fällt nichts ein. Ich glaube, ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Appell reingeben, wenn ich darf. Und das ist einfach dem Bauchgefühl zu vertrauen als Lehrkraft. Man muss gar nicht alles wissen. Das können Lehrer und Lehrerinnen auch gar nicht. Das ist nicht möglich. Dazu sind wir da, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten einen guten Kompass haben und merken, wenn was komisch ist. Und wenn was komisch ist, sollte man anfangen, sich Unterstützung zu suchen und dann kann man das gemeinsam einsortieren und gemeinsam schauen und auch an die Schulleitung den Appell, wirklich die Lehrkräfte da zu unterstützen, weil wir kennen auch einige Lehrkräfte, die dann so ein bisschen als Einzelkämpfer an den Schulen unterwegs sind. Und das sind tolle Menschen, die dann leider sehr schnell verbrannt werden.
Okay, herzlichen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
Frau Schmidt, danke für das Gespräch nochmal. Alles Gute weiterhin für Sie und den Verein. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier unter diesem Podcast finden sich noch diverse Shownotes zum Nachschlagen, diverse weitere Podcasts zum Nachhören. Danke erstmal wieder fürs Einschalten und jetzt eine kleine Vorschau für die nächsten zwei Hände voll Episoden. Wir bewegen uns auf Schuljahresende zu und die Abschlussstaffel dieses Schuljahres und Kita-Jahres dreht sich um die Aussage des Senats, der sagt, wir sind auf dem richtigen Weg jetzt nach anderthalb Jahren der gemeinsamen Arbeit in der neuen Koalition. Ich habe mich gefragt, sind wir das? Und ich habe diese Frage weitergegeben an, wie gesagt, knappe zwei Hände voll Akteurinnen und Akteuren aus der Berliner Bildungslandschaft, die in den nächsten sechs Wochen hier zu Wort kommen werden. Wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Herzlichen Dank. Bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de.